Stell dir vor, unsere Regierung würde die öffentliche Infrastruktur, also Straßen und öffentliche Gebäude, genauso verwalten, wie sie ihre digitale Infrastruktur verwaltet. Unsere Abgeordneten würden in einem angemieteten Gebäude arbeiten, in dem sie nicht für strengere Umweltgesetze stimmen dürften, weil der Vermieter, ein multinationales Unternehmen, diese Art von Abstimmung in seinem Gebäude verbietet. Auch die längst überfällige Erweiterung auf mehr als 500 Sitze erlaubt dieses Unternehmen nicht. Das heißt, einige Abgeordnete stehen draußen auf der Straße. Und ein paar Blocks weiter wird von einem anderen Unternehmen die gerade mal 6 Monate alte Sporthalle des Vorbesitzers abgerissen. Sinnloserweise wird sie, natürlich auf Kosten des Steuerzahlers, durch ein identisches Gebäude ersetzt. Mit der Begründung, die neue Halle bietet jetzt Streetball als ein neues Feature an. Dem Vermieter des Rathauses ist es derweil ziemlich egal, dass nachts durch eine versteckte Hintertür containerweise Dokumente mit vertraulichen Daten wie Bankdaten und Krankenakten entwendet werden. Und niemand darf etwas dagegen unternehmen, denn die Suche und das Schließen von Hintertüren würde leider gegen die unterschriebene Nutzungsvereinbarung verstoßen. Und so absurd das alles auch klingen mag, dieser Vergleich ist ziemlich passend in Bezug auf unsere digitale Infrastruktur. Also die Software und Programme, die unsere Regierung und Behörden täglich nutzen und teuer finanzieren.
Ja, mit diesem klugen Gedankenspiel heiße ich euch willkommen bei einer neuen Folge NPP, dem Podcast von Netzpolitik.org. Mein Name ist Ingo Dachwitz und heute geht es um das große Thema freie Software. Aufhänger für mein heutiges Gespräch ist die Kampagne Public Money, Public Code, aus deren Kampagnenvideo die eben gehörten Zeilen stammen. Sehr sehenswert übrigens illustriert von Alexander Lehmann. Public Money, Public Code ist eine sehr erfolgreiche Kampagne der Free Software Foundation Europe, die mit 31 weiteren erstunterzeichnenden Organisationen Regierungen dazu bringen will, dass in der Verwaltung mehr freie Software genutzt wird und dass durch Steuergelder finanzierte Software als freie Software veröffentlicht wird. Darüber spreche ich heute mit der Ökonomin und Netzaktivistin Katharina Nockhuhn. Hallo.
Hallo.
Und mit Matthias Kirschner, dem Präsidenten der Free Software Foundation Europe. Hallo.
Hallo.
Hey, schön, dass ihr da seid. Matthias, in aller Kürze mal zum Einstieg. Was ist die Free Software Foundation Europe und woher kam die Idee zu dieser Kampagne Public Money, Public Code?
Die Free Software Foundation Europe ist ein gemeinnütziger Verein. Wir sind europaweit tätig. Unser Ziel ist es, Menschen im selbstbestimmten Umgang mit IT zu befähigen. Und dabei wollen wir eben, also freie Software ist ein wichtiger Bestandteil darin, dass Menschen selbstbestimmter mit Software umgehen können. Also Software, die jedem das ermöglicht, sie für jeden Zweck zu verwenden, die Funktionsweise zu verstehen, sie weiter zu verbreiten und auch zu verändern. Mhm. Und wir sind eben der Ansicht, dass diese 4 Freiheiten andere Freiheiten in unserer Gesellschaft dann unterstützen, wie Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit oder Privatsphäre.
Und daher kam die Idee zu dieser Kampagne oder woher kam die?
Na, die Idee kam daher, dass es immer wieder Verwaltungen in Europa versucht haben, auf freie Software umzusteigen. Und manchen ist es dann geglückt, die haben das geschafft. Andere hatten da auch immer wieder Probleme, weil die sich sehr stark darauf fokussiert haben, auf das Desktop-Betriebssystem umzustellen. Und wir haben gesagt, wir brauchen eine Kampagne, die einfacher ist, bei denen erstmal die Leute, die Verwaltung, die in so einer Sackgasse drin sind, das schaffen, erstmal die Grundbedingungen so zu machen, dass dieser Umstieg auch einfacher ist. Und dann haben wir da mit anderen Leuten uns zusammengesetzt und gebrainstormt, wie man das denn so machen könnte. Und daraus ist dann die Idee entstanden, erstmal daran anzusetzen, dass wenn etwas neu gemacht wird, dass dann in dem Fall, wenn es mit öffentlichen Geldern finanziert worden ist, dass das unter einer freien Softwarelizenz veröffentlicht werden soll.
Katharina, dich kennt man als Netzaktivistin ja, oder dich kennt man ja vor allen Dingen eigentlich als Anti-Überwachungsaktivistin seit Jahren und als Pro-Datenschutz-Aktivistin. Was hat dich denn dazu motiviert und bewegt, an dieser Kampagne mitzuwirken und dich dafür einzusetzen?
Gehen wir mal ein paar Jahre zurück und schauen mal ins Jahr 2013, als der NSA-Skandal war. Da ist ja beispielsweise bekannt geworden, dass in zahlreichen Betriebssystemen oder halt auch ja, Systemen, die auch in der öffentlichen Verwaltung eingesetzt, auch Hintertüren sind und teilweise mitgeschnüffelt wird. Das ist jetzt kein Geheimnis, das ist jetzt nicht neu. So, das gibt es schon länger. Teilweise war es auch schon immer so, dass einige Unternehmen eben auf Druck von Regierungen Hintertüren eingebaut haben. Beispielsweise haben sie unsichere Verschlüsselungen gebaut. Mhm. Ne? Und der Ansatz, wenn man sagt, naja, wir möchten diese Möglichkeit ausschließen, ist ja zu sagen, gut, dann muss der Quellcode eben offengelegt werden, dann muss der transparent nachprüfbar sein, von unabhängigen Stellen vor allem nachprüfbar. Und das Prinzip der freien Software in der idealen Verwaltung passt deshalb perfekt zum Thema Datenschutz und Privatsphäre, mhm. beziehungsweise ist für mich auch das Fundament für jegliche Sicherheitsüberlegungen auch im öffentlichen Dienst oder im öffentlichen Bereich, denn je nach Behörde muss man sich auch überlegen, dass es ja durchaus viele Interessenten an den privaten Daten gibt, die eben in solchen Systemen abgespeichert sind, und da geht es vor allem auch um eine Sicherstellung oder nachweisliche Sicherstellung, dass man sich um die Sicherheit kümmert, und das ist aus meiner Sicht nur mit freier Software möglich. Ich erinnere mich noch an das Jahr 2013, da gab es eine große Debatte auch in NRW um die IT-Sicherheit im Landtag oder der Landtagsinfrastruktur. Da hat die Piratenfraktion damals so ein paar Untersuchungen angestellt, festgestellt, so, naja, so wirklich sicher sind die Systeme nicht, um es mal freundlich zu sagen. Und beispielsweise Passwortabfragen wurden dann über einen US-Dienstleister gemacht, wo man sagen kann, so gut, wenn man dieses System angreifen wollen würde, könnte man über diesen Weg gehen. Und ich finde das Prinzip von freier Software hochgradig sympathisch, weil es nicht nur so im staatlichen Bereich die Möglichkeit gibt, zu schauen, so naja, wie funktioniert denn eigentlich dieses System, dass es keine Blackbox ist, dass nachvollziehbar ist, dass gut mit den Daten umgegangen wird, sondern es bedeutet ja, ich kann dasselbe im privaten Bereich auch machen. Ne? Ich kann beispielsweise sagen, keine Ahnung, Windows 10 schnüffelt mir zu viel Daten ab, boah, ich weiß gar nicht, was ist die aktuelle Windows-Version? 10, ja. Siehst du, ich weiß das gar nicht mehr. Ist ja schon mal ein Fortschritt. Danke, freie Software auch.
Und jetzt habe ich mich geoutet.
Aber wir erleben das ja alle, dass ganz viele Dienste, auf die wir angewiesen sind, einfach teilweise echt übergriffige Analytics haben, die halt nicht nur sind, wir wollen statistische Daten auswerten, sondern wollen wirklich gucken, was du mit unserer Software, was du mit unserem Programm machst. Ne? Und bei freier Software kann man eben sagen, ich kann da genau reingucken, was die macht, und ich kann es eben auch verändern. Das heißt eben, wenn jemand sagt, ich habe jetzt hier diesen Dienst, ich möchte ihn beispielsweise verbessern, dadurch, dass ich bestimmtes Tracking rausnehme, kann ich das einfach machen. Mhm.
Damit knüpfen wir eigentlich ganz gut an bei dem ersten Block oder eigentlich der ersten großen Frage, die ich euch mal stellen wollte, weil ich würde eigentlich gerne noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen. Was ist denn überhaupt eigentlich, und mal so ein bisschen klären, was ist denn überhaupt freie Software? Matthias, du hast eben schon die vier Freiheiten angesprochen. Ich würde aber erst noch mal den anderen Weg gehen. Lasst uns mal mit dem Default oder mit dem immer noch überwiegend Normalzustand beginnen. Was ist denn proprietäre Software, wie man sie eben nennt? Was verstehen wir darunter?
Also proprietäre Software ist Software, die eine diese vier Freiheiten oder mehrere diese vier Freiheiten, die ich genannt habe, nicht gewährt. Mhm. Das heißt, es ist Software, die einem zum Beispiel verbietet, die Software für bestimmte Zwecke einzusetzen. Das kann sein, dass die vorschreibt, dass man die nur eine bestimmte Zeit lang nutzen kann, dass man sie nur in bestimmten Ländern nutzen kann, dass man nur zum Beispiel die für wissenschaftliche Zwecke nutzen kann oder für nicht kommerzielle Zwecke nutzen kann. Also dass die Verwendung für Nutzer eingeschränkt ist. Die andere Einschränkung, die oft da ist bei proprietärer Software, ist, dass der Quellcode nicht verfügbar ist. Das heißt, die menschenlesbare Form von Software ist nicht verfügbar, und die Software wird dann nur in der Binärform vertrieben. Und dadurch haben Menschen nicht die Möglichkeit nachzuvollziehen, was macht die Software eigentlich? Und das ist eben bei viel proprietärer Software so, es wird verhindert, dass man genauer versteht, was passiert da eigentlich genau? Wie funktionieren denn all diese Geräte in unserer Gesellschaft, die immer mehr um uns aufpoppen, in Geräten, die früher keine Computer hatten, in Abläufen, die früher keine Computer mit involviert haben? Was machen diese Geräte eigentlich genau?
Okay, das sind sozusagen die ersten beiden Freiheiten jetzt gewesen, ne? Die Freiheit der Verwendung und die Freiheit des Verstehens von Software.
Das Weitere ist das Verbreiten, also dass ich, wenn ich für mich selbst oder für meine Organisation oder für mein Unternehmen, für meine Verwaltung ein Problem gelöst habe, dann erlaubt das freie Software immer, dass ich diese Lösung auch an andere Leute weitergebe oder an andere Organisationen. Das kann ich gegen ein Entgelt machen, das kann ich kostenlos machen. Proprietäre Software schränkt das oft ein. Da ist es nicht erlaubt, ich beziehe eine Kopie der Software, kann die nutzen bei mir, aber ich darf die nicht einfach dann an andere Leute weitergeben. Die sollen das auch von dem Unternehmen dann beziehen oder von der Person beziehen, die mir das gegeben hat. Das wird eingeschränkt. Und weiterhin, der nächste Teil ist, dass es verhindert wird, dass man Änderungen macht, dass man die Software auf eigene Bedürfnisse anpasst. Und die Überzeugung der Free Software Foundation Europe oder auch generell der freien Softwarebewegung ist, dass man die Software auf eigene Bedürfnisse anpassen können sollte und dass man nicht sein eigenes Verhalten ändern muss, weil die Software einem das so vorschreibt. Das ist oft Software, wird mittlerweile international überall weiterverwendet und dann ist auf einmal Software, die in ganz anderen Kulturkreisen, anderen Rechtssystemen erstellt wird, die wird woanders dann auch verwendet. Die Leute sagen, das machen wir aber anders oder in meinem Unternehmen, ich möchte, dass sich da die Abläufe anders gemacht werden, als sich das jemand da vorgestellt hat in einem anderen Land.
Oder allein die Sprache, das ist in meiner Sprache.
Sprache ist auch so ein klassisches Beispiel, bei dem früher mal irgendwie Länder noch proprietäre Softwareunternehmen bezahlt haben dafür, dass es eine Übersetzung gab und dann ist das in der nächsten Version noch wieder rausgeflogen. Das ist eins der Beispiele, die Volker Krasmuck noch in dem Buch Freie Software bei der Bundeszentrale für politische Bildung damals noch genannt hatte. Das ist so ein klassisches Beispiel, ja. Und das wird halt auch dann eingeschränkt, oft auch, weil der Quellcode gar nicht verfügbar ist. Das war ja diese zweite Freiheit, also dass man die Funktionsweise verstehen kann. Aber eben dann auch, selbst wenn das manchmal gegeben ist, ist es nicht erlaubt, Änderungen zu machen und diese Änderungen dann auch wieder weiter zu verbreiten und an andere weiterzugeben.
Es ist also quasi eine Remix-Kultur für Software.
Im besten Sinne. Und eigentlich erklärt es sich von selbst, wenn man sich diese vier Freiheiten anguckt. Aber warum, wenn ich es mal versucht auf den Punkt zu bringen, warum ist freie Software sozusagen besser? Warum ist das ein Thema, wofür sich unfassbar viele Menschen aus der digitalen Zivilgesellschaft einsetzen im Vergleich zur proprietären Software? Was sind Vorteile, wo sind die Nachteile der proprietären Software und der proprietären Monokultur oder weiten Verbreitung von proprietärer Software? Wir sprechen mal noch nicht über die öffentliche Verwaltung, sondern mal grundsätzlich.
Ja, ich ziehe mal ganz kurz die Ökonomenbrille auf, wenn ich darf. Ökonomisch betrachtet ist eine freie Software so eine Art Gemeingut, ne? Also ich habe keine Rivalität im Konsum. Das heißt, bei einem Apfel können wir uns jetzt drüber streiten, isst du den, ist ich den. Und ich kann dich halt auch nicht von der Nutzung ausschließen. So, ne? Es ist halt grenzenlos vervielfältigbar und mir macht es nichts aus, das zu teilen, weil eigentlich ich profitiere im Gegenteil eher davon, weil wenn mehr Nutzer da sind für eine Software, heißt es ja vielleicht auch mehr Bug-Reports und vielleicht mehr Leute, die dann Interesse haben, Fehler zu fixen. Ne? Und von daher ist freie Software eigentlich prädestiniert dafür, auch ein eine andere Form von Wirtschaften in der IT zu unterstützen, die aus meiner Sicht viel mehr im Interesse der Nutzer ist, aber auch im Interesse der Unternehmen übrigens, als auch im Interesse der Behörden. Ne? Oft wird halt irgendwie argumentiert, so ja, das ist eine freie Software, das ist ja Spinnerei, das machen ja nur ein paar verrückte Hippies. Und dabei wird übersehen, dass eigentlich die komplette IT Infrastruktur von eigentlich allen IT-Großkonzernen mittlerweile auf freie Software basiert, weil das Prinzip sich einfach so bewährt hat. Und das Prinzip kommt ja aus der Wissenschaft, dass man quasi sagt, so, naja, ich habe jetzt hier etwas erforscht und sagt, das ist ein total geiles Prinzip. Und dann sagt jemand so, ja, behauptest du jetzt, ist eine Blackbox, kann ich nicht reingucken. Und na, in der Wissenschaft sagt man eben gut, ich habe ja, ich muss die Nachweise erbringen. Ich muss es halt dokumentieren, wie habe ich den Versuch gebracht, der muss reproduzierbar sein und so weiter und so fort. Und genauso ist es dann eben in der Software-Community, dass man nicht einfach blind vertrauen muss. Gut, der Anbieter hat hier ein tolles buntes Siegel mit drei Symbolen und vier Strichen, wo drauf steht super secure, sondern ich kann das selbst nachprüfen und eine internationale Gemeinschaft verbessert es. Ja, also mich würde wundern, wenn es ein sichereres System als ein gut gehärtetes Linux gibt. Da ist sich die internationale Gemeinschaft einig und das zeigt eigentlich auch, was für eine Kraft darin steckt, wenn man eben auch eine andere Form von Wirtschaft, vielleicht auch von Eigentum, in der Software für sich nutzt, um eben andere Businessmodelle zu entwickeln, die nebenbei auch ökonomisch total gut funktionieren können.
Tatsächlich würde ich diese größeren Fragen, die dahinterliegenden Fragen auch gerne mit euch diskutieren. Ein bisschen zurückstellen jetzt an der Stelle, aber tatsächlich, sondern, oder wolltest du noch direkt was dazu sagen, Matthias? Dann schieß los.
Ich hatte noch, also weil du noch gefragt hattest, wegen Zivilgesellschaften und Aktivisten, warum die auch jetzt immer mehr so freie Software gut finden und befürworten, dass das kommt neben den wirtschaftlichen Argumenten, die jetzt Katha da auch gebracht hat, denke ich auch nochmal daher, dass immer mehr diese demokratietheoretische Sicht praxisrelevanter wird. Also für mich ist das, in unserer Demokratie ist Gewaltenverteilung einer der wichtigsten Aspekte, die wir haben, damit wir sicherstellen, dass keine einzelne Stelle zu viel Macht über andere hat und dass es gut ausbalanciert ist. Wenn man früher Menschen das erklärt hat, warum da jetzt freie Software wichtig ist, da war das alles noch sehr theoretisch. Heute haben wir in fast allen Geräten irgendwo einen Computer drin. Wir haben immer mehr Abläufe, die werden nicht mehr von irgendwelchen Verwaltungsvorschriften oder von irgendwelchen Gesetzen gesteuert, sondern da ist Softwarecode und der macht da schon mal Vorauswahlen, trifft schon mal irgendwelche Entscheidungen. Und jetzt ist es so, dass wenn wir eine Gewaltenverteilung haben wollen in so einer Gesellschaft, müssen wir auch drüber sprechen, wie verteilen wir denn die Kontrolle über diese Software, die all diese Geräte und all diese Dinge um uns herum und Abläufe um uns herum steuert. Und da ist freie Software eben ein Aspekt, der Kontrolle von Einzelnen wegnimmt und die Möglichkeit gibt, dass mehr Leute verstehen, was für Regeln sind, dass mehr Menschen die Möglichkeit haben, Regeln zu ändern, wenn es einen Konsens gibt, dass man das gerne machen würde und dass nicht so viel Kontrolle nachher bei einzelnen Leuten oder einzelnen Unternehmen in der Gesellschaft liegt.
Und um nochmal zu ergänzen, ne, was mich damals total vom Thema überzeugt hat, warum das wichtig ist, ne, als Datenschutzaktivist, war ein Vortrag bestimmt vor 100 Jahren oder so von dem Autor Cory Doctorow auf dem CCC-Kongress. Da hat er etwas gesagt, was mich extrem zum Nachdenken gebracht hat. Er hat gesagt, ich glaube daran, dass die Zukunft technisch unglaublich weit darüber hinausgehen wird, was wir uns heute vorstellen können. Ja?
Gut, der Science-Fiction-Autor ist nicht nahe bei ihm.
Computer werden wahrscheinlich Teil meines Gehirns sein. Ja, und ich bin totaler Science-Fiction-Fan. Also hier irgendwie von Gibson alle möglichen Bücher gelesen, alles verschlungen. Und für mich war es total einleuchtend. Ich glaube wirklich, dass wir technisch dahin kommen zu sagen, so okay, dann habe ich irgendwann, wenn ich alt bin, eine elektronische Sehhilfe oder eine elektronische Gehhilfe oder vielleicht werden meine Kinder auch einen Computer in ihrem Gehirn haben, ja. Und dann ist die Machtfrage, wer Kontrolle über diese Geräte hat, nochmal eine ganz andere. Und wir haben ja schon heute elektronische Herzschrittmacher, ja. Ist halt auch die Frage, würde ich da einem Anbieter einfach vertrauen wollen, dass er sagt, so ja, ist schon sicher.
Passt schon.
Passt schon, ne?
Wer sich für Cory Doctorow interessiert, der kann sich zum Beispiel den Netzpolitik.org Podcast von Chris Köver und mir mit ihm letztes Jahr Weihnachten anhören und wie wir über sein neues Buch sprechen, wo tatsächlich auch genau diese Fragen wieder thematisiert werden. Ich packe ihn in die Shownotes. Okay, also das heißt, neben den wirtschaftlichen Aspekten natürlich ein ganz großer emanzipatorischer, demokratiefördernder Faktor quasi, ja. Also wenn Code Law ist, wie Lawrence Lessig irgendwie gesagt hat, dann stellt sich natürlich automatisch die Frage, wer macht den, wer kontrolliert den, wer darf ihn verändern, wer darf ihn einsehen. Und eine besonders große Rolle spielt dann natürlich die öffentliche Verwaltung oder die Staaten und deren Softwarenutzung. Wenn wir jetzt mal auf das Kampagnenvideo schauen, die haben ja, da gibt es ja sozusagen durch die Übertragung ins Analoge wird es eigentlich die aktuelle Situation nochmal besonders deutlich. Ja? Also die Politik oder die Parlamente tagen in einem Gebäude, das ihnen nicht gehört und wo sie nicht die Regeln für machen. Womöglich fließen Daten aus dem oder interessante Akten und Daten aus dem Rathaus ab und so weiter. Eine Sporthalle öffentlich finanziert wird abgerissen, obwohl sie erst ein Jahr alt ist, weil dann eine etwas neuere Version irgendwie von einem anderen Anbieter gekauft wird und so weiter. Ist es wirklich so schlimm, die Situation? Is it that bad, wirklich, wenn wir uns die öffentliche Verwaltung angucken?
Also ich glaube, ich habe erst ungefähr ein Jahr, nachdem wir die Kampagne gestartet haben, begriffen, wie gut sie eigentlich bei der öffentlichen Verwaltung ankommt. Ich war bei einer Podiumsdiskussion eingeladen, das Gespräch war eingeschlafen, da dachte ich so, ja gut, dann rede ich jetzt halt über freie Software. Und wenn ihr keine Gesprächsthemen mehr habt, und dann habe ich so gesagt, ne, worum geht's? Und Public Money, Public Code, ja, wir wollen, dass das so Standard wird mit der freien Software. Und dann ist das Gespräch am Tisch explodiert. Die Leute haben gesagt, so, das brauchen wir unbedingt. Und das waren Leute, die waren überhaupt nicht so aus unserer Filterblase oder so. Die haben einfach nur, und ich habe die gefragt, so, ja, warum, also, ne, woher kommt das starke Interesse, wenn ich fragen darf? Und die meinten so, naja, wir haben hier in unserer Forschungseinrichtung haben wir halt so ein paar Systeme. Die haben wir seit sehr, sehr vielen Jahren und wir hängen in so einem Login bei einem Anbieter, der uns unglaublich abkassiert, ja. Und wir wissen einfach, die Umstellungskosten sind so groß, dass wir niemals in einem laufenden Budget da rauskommen werden. Aber gleichzeitig, wenn man es auf 10 Jahre rechnet, ist es halt eigentlich der totale Bankrott.
Ich wette, jeder, der gerade irgendwie in der Verwaltung arbeitet oder so, hat genau so ein Beispiel vor Augen.
Ja. Und ich wusste halt auf der rationalen Ebene so gut, es gibt viele Behörden, die gehen jetzt in diese Richtung und es gibt viele, die interessiert das, aber ich fand das so interessant nochmal zu sehen, dass Leute, die wirklich im Mittelbau arbeiten, ne, also wirklich solche Emotionen und auch so ein Hass gegenüber diesem Softwareanbieter, der sie ja wirklich einmal an den Tisch gezogen hat, da an den Tag legen und sagen, wir finden das richtig und es ist gut, dass ihr das macht.
Mhm. Ich denke auch, dass das, also natürlich, Vergleiche ist immer ein bisschen schwierig, ne? Wie weit geht man da? Und jetzt in dem Video, warum ich das ganz gut finde, ist, weil Menschen in der Verwaltung Verträge akzeptiert haben, die sie bei anderen Dingen, die jetzt nicht Software sind, meiner Ansicht nach nie akzeptiert hätten. Aber das hat sich über die Jahre einfach etabliert. Da stehen Klauseln in Verträgen drin, die bei anderen Beschaffungen nie gemacht worden sind. Also ich hatte das immer mal wieder als Beispiel, wenn jetzt die Polizei sich ein Auto beschafft, dann lassen die sich doch nicht vorschreiben, wie viele Leute jetzt genau in dem Auto sitzen dürfen, wo die genau hinfahren dürfen damit, ob die da nochmal irgendwelche Änderungen machen dürfen, noch ein Blaulicht hinmachen oder nicht, eine Aufschrift drauf machen oder nicht. Und jedes Mal, wenn sie da irgendwas dran machen wollen würden, müssen sie sich die Genehmigung holen von dem, bei dem sie sich das gekauft haben, ne? Und das sind aber Dinge, wenn man sich Software-Lizenzen durchschaut, da soll für alles, muss das der Hersteller dann einem erlauben oder kann das einem verbieten. Und deswegen, also ist es schon immer wieder gut, wenn man sich so diesen Vergleich zurückholt, wie ist das eigentlich mit anderen Dingen, die jetzt nicht digital sind.
Also, was ist eure Forderung? Was ist die Forderung der Kampagne Public Money, Public Code oder was sind die Forderungen?
Ja, also auf den Punkt gebracht, die Standardeinstellung sollte sein, dass wenn man neue IT-Projekte ausschreibt, dass man sagt, wir wollen freie Software, ja. Weil einfach freie Software langfristig betrachtet, aus Sicherheitsgründen, aus Kostengründen, aus demokratietheoretischen Gründen, einfach die beste Wahl ist, ja. Und momentan ist es leider so, dass in vielen Ländern die Ausschreibungen nicht so wirklich auf freie Software eingestellt sind. So, ja, man denkt immer, man kauft Lizenzen, so. Aber bei freier Software gibt's ja nichts zu kaufen. Bei freier Software ist das Businessmodell ein anderes. Man kauft halt den Service dazu, ne? Und die Software gibt's dann halt so. Und da wollen wir eben eine Änderung. So, dass eigentlich die Standardeinstellung ist, dass freie Software in der öffentlichen Verwaltung so der Default ist, ne? Und nicht die Ausnahme. So, also wir wollen das Verhältnis umdrehen und auch vor allem die Behörden stärken, die schon heute sagen, wir haben umgestellt. Und wir haben ja eben schon kurz das Thema München angeschnitten. Ich denke, so eine Lessons learned aus der Erfahrung war vielleicht auch, dass, das Überzeugen, die Desktops auf ein anderes Betriebssystem zu wechseln, sehr hochhängende Früchte sind. Und unserer Erfahrung nach ist es gut, wenn man sagt, so, naja, liebe öffentliche Verwaltung, versucht es doch erstmal bei Ausschreibungen für beispielsweise eine App oder für beispielsweise ein Softwaresystem für ein bestimmtes Projekt und versucht es dann doch erstmal und schaut doch nicht mal, ob das nicht viel besser funktioniert. Und von da ausgehend könnt ihr ja schauen, ob ihr nicht grundsätzlich etwas ändern wollt. Das heißt,
also klein anfangen quasi.
Genau, ja. Also das war halt auch so eine Idee. Also einerseits natürlich sagen, das ist das langfristige Ziel, dass die Standardeinstellung in der öffentlichen Verwaltung komplett freie Software ist, aber andererseits auch zu sagen, so, wir wollen jetzt die positiven Use Cases, sage ich mal, die Leuchtturmprojekte nach vorne stellen, um anderen Behörden zu zeigen, so, hey, schaut mal, das funktioniert und das funktioniert nicht nur so ein bisschen, sondern das funktioniert richtig geil in anderen Ländern. Ja, und die haben damit super Erfahrungen gemacht.
Ja, wenn wir über die Leuchtturmfälle sprechen, da du jetzt München angesprochen hast, ich glaube, wir hatten eben im Vorgespräch drüber gesprochen, aber vielleicht kannst du, Matthias, weil es immer wieder, weil es in diesem Zusammenhang ja immer wieder aufkommt, das Beispiel der Stadt München, die, wenn ich richtig im Bild bin, ich weiß das ja nicht, aber irgendwann, du wirst es uns gleich erzählen, aber die irgendwann umgestellt haben, wirklich die Verwaltung auf freie Software und dann jetzt kürzlich wieder zurückgegangen sind. Ne? Kannst du uns diesen Fall mal erzählen?
Das war ein sehr langer Prozess. Also das fing an Anfang der 2000er, dass München sich dafür interessiert hatte, auf freie Software zu wechseln. Und dann auch trotz relativ starkem Lobbywiderstand, dass auch wirklich die Entscheidung getroffen hat, dass das gemacht werden soll. Und dann ist erstmal dieser Prozess gestartet. Und dabei hat man festgestellt, dass es eben sehr, sehr viele Abhängigkeiten gibt. Also das, was Katar gerade gemeint hat, dass sie dass wir bei der PMPC-Kampagne sagen, mach das doch erstmal bei neuen Dingen, bei kleineren Dingen. Da ist es oft möglich, ohne dass man schon so über Jahrzehnte lang entwickelte Systeme hat, die dann an der Stelle und an der anderen Stelle und nochmal woanders schon irgendwelche Abhängigkeiten haben, an die man überhaupt nicht gedacht
hat. Viele Pfadabhängigkeiten.
Und weil halt München da auch so die erste Großstadt war, die in die Richtung gegangen sind, hatten die natürlich dann auch in diesem Prozess viele Erfahrungen, an welchen Stellen das denn so haken kann. Und hatten natürlich auch, wie bei jeder Umstellung generell, egal ob das jetzt ist von freier Software auf proprietäre Software, ob jetzt von Windows auf Mac, von Mac auf Windows, von Windows auf GNU Linux, von GNU Linux auf Mac, wie auch immer, wenn man Anwenderinnen eine andere Software vorgibt, dann hat man dort Schwierigkeiten, die zu überzeugen, warum ist das denn sinnvoll, warum sollte ich mich denn damit beschäftigen. Da hatten sie ganz viel Erfahrung damit gemacht und wo da die Fallstricke so liegen, haben aber nach und nach immer mehr geredet und umgestellt und sind da nach diesen ganzen Anfangsschwierigkeiten auch ganz gut vorangekommen. Und jetzt war es dann so, dass
Wie lange hat es so gedauert, wenn ich mal fragen darf, bis sie von der Entscheidung, wir stellen um, bis zu, wir sind halbwegs da und haben halbwegs umgestellt, wie viele Jahre waren das?
Na, die haben jetzt weiß ich nicht mehr die genauen Zahlen, das war irgendwie 2004, 2005, gab es die Entscheidung, dass man das macht und dann wurde das vorbereitet und dann jetzt vor 3 Jahren hatten sie gemeint, dass ein Großteil der Rechner, also ein großer Prozentsatz dann umgestellt ist und ja, das ist so. Es ging nicht so schnell voran, wie das jetzt erwünscht war. Mhm. Hatte dann auch eben viele Probleme, also neben dem, was ich schon angesprochen hatte, haben sie gemerkt, dass sie auch organisatorische Probleme in der Stadt haben. Also es gab zwar eine Abteilung, die dann gesagt hat, hier, das ist ein neues Update, das sollte eingespielt werden. Daneben gab es aber ganz viele andere, die dann sagen konnten, machen wir bei uns nicht, wir haben gerade keine Zeit oder haben wir keine Lust drauf oder bin ich eh dagegen? Und deswegen hat sich das auch, konnten die da sehr langsam nur voranschreiten. Ne? Also die hatten nachher über zehn verschiedene Betriebssysteme und Versionen. Ne? Und also die hatten ganz viele organisatorische Probleme. Und als sie dann, als dann in München eine Neuwahl war und dann nicht mehr die SPD alleine regiert hat, sondern zusammen mit der CSU dann an der Regierung war, da fing das dann nochmal verstärkter an, dass eine Studie beauftragt worden ist über Probleme in der IT, was man da machen soll. Und dann war eines der Ergebnisse von, das war damals die Firma Accenture, die hatten die Studie gemacht, das ist auch so ein Microsoft-Partner, deswegen hatten da schon viele vermutet, oder kommt raus, weg von freier Software, wieder zurück zu Microsoft. Aber so war das nicht, sondern die haben gemeint, das sind primär organisatorische Probleme. Das, was ich schon gemeint hatte, plus andere Probleme eben in der Verwaltung, die sollte man beheben. Letztlich kommt es auf die Software da nicht ganz so stark drauf an. Aber es wurde dann nochmal hinterher, ging nochmal weiter und letztlich kam dann damals auf einmal so eine Vorlage in den Stadtrat, bei dem dann entschieden werden sollte, wir wollen das ändern, wir wollen zurück zu Microsoft, einheitlicher Desktop. Wir hatten damals noch viele Leute aktiviert. In den Stadtratssitzungen hatten die Leute dort gemeint, wir haben noch nie so viele Anfragen zu irgendeinem Thema überhaupt bekommen. Wurden dann dort Fragen auch diskutiert. Der Bürgermeister ist ein bisschen zurückgerudert, hat gemeint, die Vorlage ist jetzt nicht direkt schon endgültig. Aber letztlich war das dann so der Anfang vom Ende dort, dass dann beschlossen worden ist, dass man auf Microsoft Windows wieder zurückwechseln soll, wieder zurückmigrieren will und auch bei der Bürosoftware weg von LibreOffice zu Microsoft Office. Und da sind die jetzt gerade auch in den Anfängen und Implementierungsphasen und haben jetzt aber bis 2021 läuft da auch erstmal noch ganz viel freie Software. Da sind ja noch Unternehmen, die das weiter betreiben. Aber letztlich ist es so, dass jetzt das umgestellt werden soll. Warum das genau ist, was da genau passiert ist, so dass es diesen Schritt zurück gab, das ist ganz schwer.
Okay, einige munkeln, dass es auch damit zu tun hat, dass Microsoft die Firmenzentrale jetzt nach München gelegt hat. Das können wir hier allerdings natürlich jetzt nicht vertiefen. Wenn man es mal aber positiv sieht oder wenn man es mal positiv sehen möchte, dann kann man ja aus diesem Fall sehr viel lernen, quasi die Schwierigkeiten, die das mit sich bringt. Ich habe das Gefühl, mit der Kampagne, die ja dann eben bewusst sagt, wir gehen auf kleine Schritte, fangt doch erstmal damit an, da wo ihr neue Sachen ausschreibt, auf freie Software zu setzen, ist da schon sehr viel von umgesetzt worden. Aber wenn wir schon bei Beispielen sind, gibt es auch ein positives Beispiel, wo man jetzt mal sagen kann, okay, dass diese Stadt oder diese Verwaltung wäre ein Vorbild, über das man gut sprechen kann. Barcelona wird ja irgendwie oft genannt, ne?
Ja, also es gibt total viele Softwareprojekte, die man da nennen kann, die super funktionieren. Also Barcelona ist da, sag ich mal, ein Vorreiter. Wir haben auch eine Broschüre rausgebracht, die nennt sich Public Money, Public Code. Da gibt es auch ein Interview, ich glaube, das gibt es auch bei netzpolitik.org. Mhm. Ne? Ja, nochmal ein ausführlicher. mit Francesca Bria, die für die IT zuständig ist in der Stadt Barcelona und die erklärt da halt auch nochmal so ein bisschen, was für unterschiedliche Projekte es gibt. Ein Projekt, was es beispielsweise in Barcelona gibt, ist Decidim. Das ist eine Software, die so ein Mitbestimmungstool ist, ne, wo man halt gemeinsam Entscheidungen treffen kann, wo man diskutieren kann und wo man eben sieht, dass Software nicht nur, sag ich mal, im demokratietheoretischen Sinne einen partizipatorischen Charakter hat, sondern eben auch tolle partizipatorische Tools ermöglichen kann. Ja. Und wer sich dafür interessiert, dem lege ich wirklich nahe, mal bei der OGP-Toolbox nachzusehen im Internet unter ogptoolbox.org.
OGP ist die Open Government Partnership.
Ja, und da findet man über 1400 freie Software-Tools, die auch viel im zivilgesellschaftlichen Bereich, aber auch so von staatlichen Stellen eingesetzt werden. Also es gibt unglaublich viel. Es gibt ein Backbone-Infrastruktursystem für die Kommunikation zwischen den öffentlichen Verwaltungen. Das nennt sich X-Road, das ist aus Estland. Und dann gibt es noch Systeme aus dem Bereich Gesundheit. Ne? Also es gibt eigentlich fast nichts, was es als freie Software nicht gibt. So, ne? Eigentlich, das ist halt so die Tragik. Wenn man sich das anschaut, ist halt wirklich so, okay, man könnte eigentlich in vielen Bereichen wirklich gerecht einfach umstellen, wenn man nicht diese Login-Situation an vielen Stellen hätte. Und das Geile ist wirklich, dass man in vielen diesen Projekten sieht, wie halt unterschiedliche Länder, unterschiedliche Städte, aber auch so Städte und Zivilgesellschaft beispielsweise kooperieren. Ja, also beispielsweise so Mitbestimmungssoftware. Mhm. Ja, da wird teilweise ein System in, 30 unterschiedlichen Städten weltweit eingesetzt und dann sagt eine Stadt beispielsweise, ja, wir haben jetzt hier Budget frei, wir machen halt hier so eine geile Erweiterung und die ist ja freie Software und dann können alle die halt mitnutzen. Mhm. Ne? Und das bedeutet gleichzeitig, du hast halt viel mehr, Tester fürs System, die Fehler melden, viel mehr Leute, die in den Code reingucken und damit wirklich arbeiten, wenn man sich die Arbeit teilt. Und das ist auch wirklich, bei einigen Projekten sieht man auch wirklich, dass ganz spannende internationale Kooperationen da entstehen zwischen Ländern weltweit, weil sie eben diese Systeme mitnutzen und sich so die Kosten teilen können.
Mhm. Was ich da auch noch wichtig finde, ist, es wurde viel auf München immer geschaut und gesagt, das ist so ein Leuchtturmprojekt. Letztlich ist es aber so, dass es schon immer ganz viele Initiativen gab, viele Städte gab, die auch kleinere Dinge versucht haben. Und das ist immer schön, wenn man so, das ist immer so eine schöne Geschichte, ne? Also da gibt es so einen Leuchtturm, so ein Held, der gegen etwas kämpft oder für etwas kämpft. Aber letztlich ist das den Wandel mit freier Software, das sind nicht diese, immer nur diese großen Geschichten, die irgendwo passieren, sondern das sind eben viele kleine Räder, die sich irgendwo drehen. Das ist jemand in der einen Verwaltung, der ein Tool veröffentlicht hat und auf einmal sehen andere Verwaltungen ganz woanders auf der Welt, zum Beispiel in Finnland entwickelt jemand was und auf einmal wird das in Kanada wieder verwendet von der Verwaltung dort und dann gewinnen die auf einmal von der Europäischen Kommission den Sharing and Reuse Award. Ja? Und das sind so viele kleine Beispiele. Manche von denen, die wollen auch wahrgenommen werden, also die freuen sich über Sichtbarkeit. Andere sagen uns auch so, bitte nicht nennen, redet gar nicht über uns. Wir wollen nicht irgendwo im Rampenlicht stehen, weil in München hat man das ja auch sehr stark gesehen. Also wenn man im Rampenlicht ist, dann gibt es dort eben auch Druck.
Also ein krasses Politikum dann irgendwie wird.
Das ist ein Politikum, da sind auf einmal Unternehmen, ja. Die da Interessen dran haben, die halt riesen Budgets haben und diese Budgets auch mit dazu benutzen, um solche Schritte zu verhindern.
Man muss das natürlich auch strategisch sehen, ne? Wenn man sich überlegt, dass mehrere Städte, irgendwie die komplette öffentliche Verwaltung sagen würde, wir nutzen jetzt halt ein bestimmtes System nicht an, dass wir halt momentan sehr viel Geld ausgeben, dann ist es halt eben auch eine Geldfrage. Ne? Und man muss wirklich sagen, es gibt so, also vor allem in ganz vielen Nischenbereichen, wo halt die nicht so prominent sind. Ne? Also Desktop ist ja prominent, ne? Also es arbeitet ja jeder mit, ja. Ne? Aber diese ganzen Backbone-Infrastruktursysteme, ne? Also genauso wie bei großen IT-Konzernen halt Linux läuft, ist es ja in der öffentlichen Verwaltung teilweise nicht anders. Und dann gibt es halt eben diese vielen kleinen Anwendungen, wie beispielsweise ein gemeinsames System der Büchereien in Deutschland, so die halt gesagt haben, so ja, wir machen das jetzt einfach mal freie Software. Mhm. Ne? Und das wollten wir eben auch sichtbar machen. Das war ein Ziel der Kampagne, zu sagen, so hey, es gibt da eine unglaublich große Community, ne? Und auch vor allem für die Städte zu sagen, so naja, es gibt nicht nur diese Softwareentwickler-Community und die Aktivisten, sondern es gibt tatsächlich diese Community in der öffentlichen Verwaltung, heute schon. Mhm. Und die helfen euch.
Genau, apropos, ich habe ja eingangs gesagt, eine sehr erfolgreiche Kampagne, Public Money, Public Code. Damit habe ich mich jetzt erstmal vor allem darauf bezogen, dass es gelungen ist, mit der Kampagne sozusagen ein großes politisches Thema und eine Forderung runterzubrechen auf eine einfache Formel und damit auch wirklich Reichweite zu erzielen und das Thema zu platzieren an Stellen, wo es sonst nicht gekommen ist. Aber wie läuft es denn insgesamt mit der Kampagne? Seid ihr zufrieden? Was sind so, könnt ihr schon irgendwie Effekte nennen? Gibt es irgendwie Geschichten, wo ihr auf besonders offene Ohren gestoßen seid oder wo etwas in Sachen Vernetzung gelungen ist durch die Kampagne?
Also bei uns haben, seit wir die Kampagne gestartet haben, sind die Anfragen bezüglich was kann ich denn wie genau machen verbindet mich mal mit anderen Leuten, die an so einem ähnlichen Thema arbeiten, die sind auf jeden Fall hochgegangen. Mhm. Also das hat man stark gemerkt. Und es ist was, das wir auch gemerkt haben, ist gerade das Video, das ist was sehr stark dabei hilft, auch Politikern, die sonst gar nichts mit dem Thema zu tun haben, zu erklären, warum ist denn das eigentlich wichtig? Warum betrifft das die? Und warum ist das jetzt nicht was für die IT-Abteilung in der Verwaltung oder nur die Netzpolitiker in der Fraktion, sondern warum betrifft uns das eigentlich alle? Und dadurch ist das schon angestiegen, die Rückfragen dort. Wir haben natürlich das Problem, dass auch wenn auf der einen Seite stark die Nachfrage sich ändert, das heißt jetzt nicht, dass wir als FSFE auf einmal so viel mehr Ressourcen haben. Und das heißt, wir müssen jetzt auch uns ein bisschen mehr rauspicken, wo können wir denn weiter dran arbeiten, wen können wir denn unterstützen, weil bei uns halt jetzt nicht dadurch automatisch dann auf einmal wir 10 neue Mitarbeiter einstellen.
Die FSFE finanziert sich durch Spenden und Mitgliedsbeiträge, ja, als genau. Vereinsmitglieder. Ja. Mhm.
Ja, also es gab ja schon in den letzten Monaten oder auch in den letzten 2 Jahren so einige Veränderungen, die man in einigen Regionen sieht. Ich finde, das ist immer schwierig zu sagen, so ja, das ist jetzt auf jeden Fall wegen der Kampagne. Na, aber ich glaube, dass die Kampagne zumindest einen positiven Einfluss auf unterschiedliche Entwicklungen genommen hat. Ne? Also beispielsweise in Schleswig-Holstein kann man sagen, dass der Landtag beschlossen hat, so ja, wir wollen jetzt langfristig betrachtet schauen, ob wir unsere IT-Systeme in Richtung freie Software bewegen können. So, möglichst weitgehend ist natürlich ein langer Prozess, aber ich glaube, dass gerade bei solchen langfristigen Projekten es halt auch manchmal wichtig ist, reinzugehen, wenn man jetzt nicht unbedingt so ein entscheidendes Gesetzvorhaben bei der EU haben hat, ne? Weil muss man ehrlich sagen, bei dem Thema, wenn wir es nicht pushen, dann Microsoft wird es halt sicher nicht tun, muss man halt sagen.
Wie viele Free-Software-Lobbyistinnen und Lobbyisten gibt es in Brüssel?
Ja, also wir haben ja jetzt vor einem Jahr jemanden eingestellt, der dann noch Vollzeit bei unseren Policy-Themen arbeitet. Und Brüssel ist eben ein Teil davon. Und ja.
Aber ich meine sozusagen insgesamt das Kräfteverhältnis in Brüssel dürfte wahrscheinlich, so wie ich es jetzt aus dem Datenschutzbereich kenne, etwas unausgeglichen sein. Oder gibt es dadurch, dass es ja durchaus auch Wirtschaft und Unternehmen, einen starken Wirtschafts- und Unternehmenszweig im Free-Software-Bereich auch gibt, da stärkere Lobby?
Es kommt immer auf das Thema an. Also wir haben manche Themen, zum Beispiel jetzt bei der Urheberrechtsreform, da war das letztlich so, dass für diese Aufmerksamkeit zu was, wie könnte die Urheberrechtsreform freie Software mit beeinträchtigen, das wurde nachher von Unternehmen auch mit dort vorgetragen. Und also das ist, was jetzt bei anderen Themen ist, das dann so, dass es wieder die Unternehmen da auf oder einige der Unternehmen wieder auf anderer Seite stehen. Also das ist so ein bisschen, kommt ganz auf das Thema an. Aber letztlich ist es so, also die auf gesellschaftlicher Ebene, warum freie Software wichtig ist, das wird eben schon primär von uns dort auch mitgetragen und von anderen Organisationen, die das eben auch als ein Teil von ihrem großen Paket dann
E3
sehen.
E3 und Co., klassische genau. Digital Rights Organisationen.
Und das ist eben auch ein Aspekt, den wir bei der Kampagne jetzt gesehen haben, dass von diesen Organisationen immer mehr auch mal bei einem Vortrag so eine Folie zu Public Money, Public Code drin haben, weil das sehr, sehr einfach zu erklären ist und man das noch einbringen kann und die anderen Ziele, die die Organisation oft haben, auch weiter unterstützt und einfacher macht.
Man muss auch sagen, der Zeitpunkt, an dem wir die Kampagne gelauncht haben, ist eher zufällig mit WannaCry zusammengetroffen. Ne? Mhm. Und dann hatten wir eben in Deutschland auch eben, konnte man ganz gut in diese Diskussion reingehen, wo man eben
drüber... Erklär nochmal kurz, was WannaCry ist oder war.
Ja, also WannaCry war halt ein, das war, sagen wir es mal so, ich bin abends halt irgendwie vom Kino nach Hause gegangen und dann bin ich halt am S-Bahn-Automaten vorbeigegangen und dann sehe ich da so Bluescreen und ich denke so, interessant, ja, läuft anscheinend Windows drauf, aber irgendwie läuft es halt gerade nicht, haha, Windows, so, ne, bin nach Hause gegangen, gehe an den Rechner, guck so und irgendwie Twitter ist explodiert, ne, also es war halt irgendwie
überall in Europa in öffentlichen Einrichtungen diese Bluescreens zu sehen, Deutsche Bahn
war mit ihren Ticketautomaten besonders stark betroffen. Die hatten halt da überall Windows laufen und bei alten Windows-Systemen gab es halt eben eine Sicherheitslücke und die hatte halt jemand, der NSA entwendet, ins Netz gestellt. Irgendjemand hat da was Lustiges draus gebaut, einen Krypto-Trojaner und halt einfach mal verschlüsselt und gesagt, so ja hier, zahl mal Lösegeld oder Sachen sind halt weg. Ja? Und das Ding war halt wirklich, dass man an dieser Sache sieht, wo eben auch was problematisch ist an der Art und Weise, wie Geheimdienste beispielsweise Sicherheitslücken horten und nicht offenlegen.
Also ja? aus dem Waffenarsenal der genau. NSA ist diese Sicherheitslücke entwendet
genau,
worden. Ne?
Ja, also so halt wirklich so, ne, wer hätte gedacht, dass das passieren
What
könnte.
What could possibly
ne? go Genau,
on.
Ja. Ne? Ist dann halt einfach passiert und da wäre ja die Frage gewesen, so naja, das ist halt wirklich unsere kritische Infrastruktur. Ne? Also okay, Ticketautomaten kann man sagen, ist halt wirklich noch harmlos. Ne? Aber ich finde, der Fall zeigt ja auch, was für ein Gefahrenpotenzial da ist. Und in Großbritannien war es wirklich so, dass auch IT-Systeme in Krankenhäusern betroffen waren und Leute nicht deshalb operiert werden konnten. Ne? Und da muss man sich überlegen, so okay, was ist denn, wenn man mal ein IT-Sicherheitsproblem hat mit anderen Systemen? Ne? Also wir hatten ja auch diese Debatte auch zum, also ne, WannaCry war ein bisschen vorher, bevor wir die Kampagne gestartet haben, aber das war ja eine langfristige Debatte und dann gab es ja auch noch die Debatte um die Wahlauswertungssoftware, ne? Also so eine Software, die so Stimmen zusammenzählen sollen. Der CCC hat sich die mal angeguckt und festgestellt, so, genau, also PC-Wahl war halt eigentlich eine einzige Sicherheitslücke, was vielleicht dran liegen kann, dass es so ein einzelner Typ in einer antiken Programmiersprache entwickelt hat, so, man weiß es nicht. Und wo man sich halt denkt, so, okay, das wäre vielleicht nicht passiert, wenn man das von Anfang an freie Software gemacht hätte, dann hätte viel früher jemand gesagt, so, ey Leute, geht's noch, so könnt ihr das nicht machen. Ja, und also dadurch ist das Interesse nochmal stark gestiegen. Ne? Also von der öffentlichen Verwaltung, die sagt so, vielleicht wäre es doch in unserem Interesse, weil das ist natürlich auch für jede Verwaltung, also einmal ein Sicherheitsrisiko, klar, ne? Aber man muss auch ein bisschen sich in den Politiker reinversetzen. Es ist halt einfach der Worst-Case-PR-GAU, den du dir vorstellen kannst, wenn du für so ein System zuständig bist und nicht sicherstellen kannst, dass du da für die Sicherheit gesorgt hast.
Das ist ja ein Argument oder eine These, die tatsächlich immer wieder vorkommt, dass tatsächlich die IT-Sicherheit gestärkt wird durch freie Software. Ich weiß, dass es Leute gibt, die auch wiederum anders argumentieren, die dagegen argumentieren und sagen, wenn du ein großes Unternehmen dahinter hast, das ein Interesse daran hat, irgendwie ihre proprietäre Software zu vertreiben, dann werden die schon dafür sorgen, dass das sicher ist. Wie steht ihr zu diesem Gegenargument?
Ja, also erstmal ist für Sicherheit, Computersicherheit sind sehr viele Aspekte, die da mit reinspielen. Also ich glaube, da kann man vielleicht auch mal einen eigenen Podcast zu machen oder habt ihr vielleicht sogar schon?
Diverse.
Freie Software ist ein Aspekt, der das begünstigt. Letztlich ist es so, wenn ich eine Software schreibe und ich habe noch keinerlei Erfahrung mit wie man Software erstellt, auf was für Konzepte man da achten sollte und ich mache da eine freie Software-Lizenz drauf und dadurch ist das jetzt dann freie Software und ist verfügbar. Das heißt jetzt nicht, dass die Software nur durch das Wählen der Lizenz und dieses Gewähren von diesen vier Freiheiten dadurch sicherer wird, allein von da. Allerdings ist dadurch, dass freie Software auch immer der Quellcode verfügbar ist, ist die Möglichkeit da für andere, diese Software zu verstehen und nicht nur von außen so eine Blackbox-Analyse zu machen, wie reagiert denn die Software auf dieses Verhalten oder was passiert denn, wenn ich das mache, sondern man kann sich genauer angucken, was sonst noch dort genau wie abläuft in der Software. Und dadurch hat man die Möglichkeit, sich das stärker erstmal zu überprüfen von Dritten. Man braucht dafür kein Einverständnis. Es ist nicht so, die Software, der Entwickler oder die Entwicklerin sagt jemand anders, ja, ihr dürft meine Software jetzt überprüfen, das erlaube ich euch. Ich hätte gerne, dass ihr ein Audit macht. Jeder könnte das machen. Jeder kann auch jemand anders beauftragen, so ein Audit zu machen und die Software zu überprüfen. Das heißt, dort gibt es keine Abhängigkeiten, die dort bestehen. Und weiterhin ist es so, wenn jetzt, also umso erfolgreicher eine Software ist, eine freie Software, umso öfter wird die eingesetzt und hat dadurch auch die mehr Leute, die ein Interesse dran haben, zu schauen, was macht die eigentlich genau. Und wenn jemand jetzt nicht nur die Software einsetzt, sondern vielleicht die Software sogar selbst auch wieder an Kunden weitergibt, selbst dort wieder Anpassung macht, dann schauen auch unabhängig nicht nur von einer Organisation Menschen auf den Code, sondern mehrere. So, das ist diese Möglichkeiten bestehen. Natürlich gibt es Einzelfälle, in denen das, obwohl eine Software, freie Software ist, in ganz vielen unterschiedlichen Unternehmen eingesetzt worden ist, trotzdem die Möglichkeit, dass es übersehen wird, niemand drauf geguckt hat, jeder sich auf den anderen verlassen hat und dass dort trotzdem Sicherheitsprobleme drin sind.
Mhm. Also mit Menschen, die ein Interesse haben, reinzugucken, ne? Wusstest du beispielsweise, dass heutzutage geschätzte 90% der Contributions für den Linux-Code gar nicht von so Hobbyprogrammierern kommen, sondern von Leuten, die wirklich von Unternehmen eingestellt wurden, um halt zu gucken, so, ja, wir setzen das jetzt ein, du bist jetzt dafür zuständig, hier zu schauen, ob du da was findest. Ne? Und ich finde, das ist eine gute Entwicklung, ne? Weil halt Leute natürlich auch in ihrer Freizeit das machen können, so, aber gleichzeitig man das quasi institutionalisiert, dass man sagt, so, wir setzen diese Software ein, wir nutzen quasi dieses Gemeingut, aber gleichzeitig geben wir halt etwas zurück, wenn wir etwas finden, so, damit alle davon profitieren. Und am Linux-Code bis heute, ich weiß nicht, mehr als 10.000 Leute haben da sicher mitgearbeitet, ne?
Definitiv. So,
deutlich mehr. Und das ist einfach eine Sache, man sagt ja immer das Vier-Augen-Prinzip, ich weiß nicht, das 20.000-Augen-Prinzip ist halt eigentlich ganz, ganz gut.
Mhm. Wir kommen jetzt ja tatsächlich schon so ein bisschen wieder in so einen größeren Bereich oder so ein bisschen weiten das Feld wieder von der, ein bisschen weg von der Kampagne und der Frage der freien Software in der Verwaltung, finde ich auch gut. Tatsächlich ist ja, du hast jetzt gerade die professionellen, die Leute, die professionell und bezahlt daran arbeiten, thematisiert. Tatsächlich ist ja ein bekanntes Missverständnis oder ein beliebtes Missverständnis im Hinblick auf freie Software, dass das irgendwas ist, was nur ehrenamtlich gemacht wird und was frei zur Verfügung sein muss, ne? Oder das ist ja so ein recht weit verbreitetes Missverständnis. Ist irgendwie umsonst und nebenbei und ehrenamtlich gemacht.
Ja, das eine schließt das andere nicht aus, ne? Also so der Kernel von Linux stammt ja halt wirklich von so einem Studenten, der sich gedacht hat, so, ah ja, ne, finde ich, sollte es mal geben, mache ich mal, ne? Und dann hat er sich gedacht, so, ja, jetzt habe ich hier so Grundgerüst gebaut, so, wer will mitmachen, ne? Und da haben eben unterschiedliche Akteure gesagt, ich will mitmachen, ne? Einer, also ne, ganz viele Leute aus der Community, aber dann auch ganz viele Leute, die gesagt haben irgendwann so, ja, geiles System, das nutze ich jetzt bei mir in der Firma, so, und von daher ist das Verhältnis dann halt auch ein anderes, ne? Ja, also das Interessante ist, dass man ja aus freier Software tatsächlich auch ein Businessmodell bauen kann, das halt auch funktioniert, ne? Also so, es gibt mittlerweile so einige Konzerne, so, die freie Software-Dienstleistungen anbieten, das sind Milliarden. Also das sind Milliardenkonzerne. Und die verkaufen aber dir keine Software, sondern die sagen so, du nutzt die Distribution XY so als Unternehmen und hast keinen Bock, dich um die IT zu kümmern. Wir geben dir halt das Full-Service-Paket, dass du, also ne, dass wir uns um alles kümmern, dass wir Anpassungen für dich machen, dass wir vielleicht auch Weiterentwicklungen für dich machen. So, und dafür bezahlst du uns eben. Ne? Also quasi so ein klassisches Dienstleistergeschäft, ne? Und so in diesem Bereich gehören halt beispielsweise auch Fortbildungen und so Geschichten. Und das ist eben ein ganz, ganz, ganz anders fundamentales Businessmodell, als es beispielsweise Microsoft oder andere Unternehmen haben. Und das Interessante ist, wenn man sich so diese freie Software IT-Business-Struktur anguckt, so wer ist in diesem Geschäft tätig? Klar, da gibt es so die großen Player, die man hier vielleicht so kennt, Red Hat und sowas. Aber ganz viel ist so IT-Mittelstand tatsächlich, ne? Die halt so sagen, beispielsweise, wir machen hier für dich die Betreuung, oder wir entwickeln halt für dich ein System weiter und so etwas. Und das fand ich auch ganz interessant, als wir so mit Akteuren eben aus der Verwaltung gesprochen haben, die gesagt haben, so, naja, also so ein Nebeneffekt von freier Software in der öffentlichen Verwaltung ist, dass wir ganz viele kleine mittelständische Unternehmen aus unserer Region fördern können. Wir entdeckt haben, so, hoch, hier gibt es ja eine ganz große Business Community, die genau diese Dienstleistung anbietet und nur darauf gewartet hat, dass sie sich jetzt endlich auch auf Ausschreibungen bewerben kann, bei denen es nicht darum geht, Software-Lizenzen zu verkaufen, sondern eben so, sag ich mal, ein Service-Paket, ne? Weil das ist eben, das ist der Unterschied und das ist auch das Problem bei vielen Ausschreibungen, dass das nicht berücksichtigt wird, dass es eben fundamental anderer Handel ist, der da gemacht wird.
Also es ist definitiv noch eins von oder zwei der Missverständnisse, die am häufigsten noch mit auftreten, wenn man Menschen mehr über freie Software erklärt. Also der Aspekt, es wird von Ehrenamtlichen gemacht und der Aspekt, es muss kostenlos sein. Jetzt bei dem von Ehrenamtlichen gemacht und kostenlos, die hängen ja stark zusammen. Wenn man zurückschaut in die Geschichte, wie freie Software so entstanden ist, ist der kommerzielle Aspekt eigentlich schon von Anfang an mit da gewesen. Also als Richard Stallman das GNU-Projekt gestartet hat, um freie Software so voranzubringen, war von Anfang an wurden damals noch Magnetbänder verschickt mit Software drauf gegen ein Entgelt. Und mit dem Geld, was dort eingenommen worden ist, hat man dann wieder Entwickler bezahlt, um das weiter voranzubringen. Dann später gab es so eine Phase, da haben dann diese Distribution, also GNU-Linux-Distribution, haben Pakete von überall verfügbar im Internet unter freien Software-Lizenzen genommen, haben das zusammengepackt, haben das dann auf Disketten, CDs gemacht, sodass man das einfach installieren konnte. Und haben dafür auch Geld genommen. Und dann diese ganzen anderen Geschäftsmodelle, die es sonst so mit Software gibt, wofür man sich bezahlen lassen kann, die gehen alle auch mit freier Software, bis auf, dass man nicht für Lizenzen Geld verlangen darf bei freier Software, weil das eine Einschränkung dieser vier Freiheiten ist. Man kann, wie Katar schon erwähnt hatte, wird dafür bezahlt, dass man Trainings macht, Dokumentation, Weiterentwicklung, Neuentwicklung, Service also anbietet für die Software, dass man sicherstellt, wenn ihr ein Problem damit habt, reagieren wir in einer bestimmten Zeit, wir betreiben das für euch und so weiter. Das sind alles Dinge, die mit freier Software genauso gehen. Und dadurch, dass bei freier Software das auch so ist, dass es jetzt nicht nur ein Hersteller geben muss, sondern dass auch möglich ist, dass das mehrere zusammen entwickeln, ist dieses, wann macht jemand was als Hobby und wann macht jemand was als Beruf, das ist auch lange Zeit gar nicht so stark feststellbar gewesen, als was das jemand macht. Ist heute auch immer noch, die Dunkelziffer in dem Linux-Kernel ist immer noch so, gibt es ein paar Prozent, weiß man nicht. Warum macht das jemand? Aber wenn ich Software bei mir selbst eben auch einsetze im Unternehmen und dann entwickelt dort jemand und wird von seinem Unternehmen dafür bezahlt, dass er gerade die Software in dem Unternehmen weiterentwickelt. Und wenn in einem anderen Unternehmen oder in einer anderen Verwaltung eine Entwicklerin gerade ein Problem hat und das behebt, dann macht die das auch in ihrer bezahlten Zeit und entwickelt dann dort freie Software. Deswegen, also da ist oft die Dunkelziffer gering, aber es war schon Anfang 2000er Jahre gab es eine Studie, da waren das schon 40% wurden in der Arbeitszeit entwickelt von freier Software. Wie das sich genau jetzt weiterentwickelt hat, weiß man nicht genau. Beim Linux-Kernel gibt es relativ gute Statistiken. Im anderen Bereich ist es halt so, es gibt viel, viel mehr Leute, die heute dafür bezahlt werden, freie Software zu entwickeln. Aber es gibt halt auch viel, viel mehr freie Software. Vielleicht haben wir einen niedrigeren Prozentsatz als damals, aber letztlich haben wir mehr Leute, die bezahlt werden. Und das ist ziemlich sicher.
Du hast ja die Geschichte eben oder den Ursprung und Richard Stallman angesprochen. Ich befürchte, diesen Blog können wir nicht vertiefen, weil wir sonst noch eine Stunde drauflegen müssten mit unserem Podcast. Aber liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr euch für dieses Thema interessiert, dann sagt es uns doch mal. Dann machen wir da vielleicht einfach nochmal eine zweite Runde irgendwann zu zur Geschichte und Entwicklung des Themas freie Software. Lasst uns einfach einen Kommentar oder schreibt mir eine Mail oder ähnliches. Ich würde aber, damit wir in der Zeit bleiben, so halbwegs, tatsächlich aber gerne noch mal so ein bisschen noch weiter den Blick weiten. Ich finde es ja sehr spannend, wie ihr jetzt gerade dargestellt habt, heißt freie Software nicht, dass es keine Marktlogik gibt, dass es kein Geld gibt, dass es keine Bezahlung gibt oder ähnliches. Und doch können wir feststellen, dass das Thema freie Software an den Wesenskern des Kapitalismus oder der kapitalistischen Gesellschaft geht, weil es irgendwie um den Eigentumsbegriff verändert. Und ich finde es ja sehr spannend, was sich entwickelt hat rund um oder als eine der Folgen auch aus dieser Kampagne Public Money, Public Code, weil wenn sich so ein bisschen erweitert, andere zivilgesellschaftliche Organisationen, Matthias guckt skeptisch, vielleicht hat sich es nicht als Folge daraus entwickelt.
Nee, ich möchte nur die Frage ein bisschen hinterfragen. Letztlich ist freie Software sehr stark als ein sehr freier Markt definieren. Jetzt gibt es einige Regulierungen, die von staatlicher Seite aus in den Bereichen gemacht worden sind, die das einschränken. Also zum Beispiel das Urheberrecht, dass man sagt, wenn jetzt jemand hier Software schreibt, das fällt unter das Urheberrecht und deswegen darf die Person bestimmen, was man damit machen kann oder was nicht. Das ist ja erstmal ein Eingriff in den Markt, was da gemacht worden ist. Das ist eine Regulierung. Ja, dass man sagt, man hat Softwarepatente und Leute können sich bestimmte Prinzipien, wie man was mit Software macht, auch darüber bestimmen und haben eine Monopolstellung. Also sie kriegen vom Staat ein Monopol auf bestimmte Aspekte davon. Das ist ein Eingriff in den Markt. Dass man Gesetze hat, die das erlauben, dass man eine Geheimhaltung bei Software hat und jemand Dinge nicht umgehen kann und rausfinden kann, wie etwas ist, das ist ein Eingriff in den Markt. Das heißt, eigentlich ist dort ganz viel von staatlicher Seite aus gemacht worden, um den Markt erstmal aufzuheben und dort andere Regeln einzuführen. Und deswegen würde ich da ein bisschen hinterfragen, inwieweit das jetzt freie Software, vielleicht ist es für manche Leute, die, ich bin jetzt nicht so tief in den Theorien jetzt von Kapitalismus, aber vielleicht ist das was viel, viel mehr noch kapitalistisch ist als alles, was wir gerade haben.
Ich wollte nicht sagen, dass es keine Marktlogik gibt oder dass es keine, dass es eben genau nicht, dass es ja eigentlich nicht die Marktlogik aushebelt, sondern dass es natürlich auch weiter sozusagen nach einer Marktlogik funktioniert und trotzdem verändert es ja aber, wie wir auf Eigentum schauen. Also wir sehen ja genau das, was du beschrieben hast, darauf wollte ich ja eigentlich hinaus, nämlich dass mit dem Begriff des geistigen Eigentums und dem Schutz der sogenannten Urheberrechte und so weiter ja tatsächlich ein Eigentumsbegriff oder ein Eigentumsmodell aus der analogen Welt in diese ins Virtuelle übertragen wird eigentlich.
Das sind eigentlich ökonomisch betrachtet, sind das klassische Markteintrittshürden, die du machst, ne? So nach dem Motto.
Genau, lassen wir dann endlich mal die Ökonomen sprechen.
Das ist halt, also, ne, also ich würde sagen, Matthias hat vollkommen recht, ja. Und das sage ich nicht nur, weil ich mit ihm auf einer Couch sitze, sondern das ist halt wirklich, du hast eine ganz krasse Einschränkung vom Wettbewerb, ne? Allein, dass wenn du eine Software hast und du willst eine Weiterentwicklung schreiben, wenn du jetzt eine Behörde ist, dass du quasi in so einem Abhängigkeitsverhältnis bist zu dem Typen, der es ursprünglich gemacht hat, statt einfach zu sagen so, ey, du hast nicht performt, ich gehe jetzt zu jemandem anderen. Ich finde, das ist halt schon so eine, das ist eine wirklich krasse Einschränkung in die Wahlfreiheit, die ich habe als Kunde, mit wem ich eigentlich Geschäfte machen will.
Agreed.
Und das andere, die andere Frage ist dann noch, wenn man in anderen analogen Bereichen sich jetzt etwas kauft, also man gibt jemandem Geld und dann kommt man was, dann geht man davon aus, dass man damit eigentlich erstmal alles was machen kann. Ne? Mhm. Und jetzt bei Software ist es auf einmal so, dass es aber eingeschränkt wird, was man hat. Mhm. Deswegen, also da ist halt was, manche Leute sehen das ja dann schon, wenn die sich so eine Box geholt haben früher, hier bei in so einem Laden, da war so Software drauf, ich habe mir jetzt die Software gekauft. Ne?
Mhm. Okay, also verhilft Free Software eigentlich dem klassischen Eigentumsbegriff, nämlich dass jemand, der ein Produkt erwirbt, damit dann auch machen kann, was er oder sie möchte, eher zur Geltung, meint ihr?
Also ich denke, man kann das gut so sehen, dass proprietäre Software eigentlich eine Enteignung von den Menschen ist, was sie eigentlich mit ihren Geräten und mit ihren Computern machen können. Ja.
Und doch, ich komme jetzt einfach nochmal zurück zu der Überleitung, die ich eigentlich machen wollte, können wir ja sehen, dass einer der Effekte oder eine Folge der Kampagne Public Money, Public Code ist, dass sich sozusagen Organisationen wie Wikimedia und andere den Begriff Public Money, Public Good zu eigen gemacht haben, also öffentliches Geld, öffentliches Gut, liebevoll abgekürzt ÖK-ÖK, also sozusagen das etwas verbreitern und sagen, es geht ein, warum nur Software, warum nur Code? Da, wo der Staat oder wo öffentliche Inhalte finanziert werden, sei es nun Wissen, Kultur und so weiter, müsste es eigentlich der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, in der Wissenschaft, bei geförderten Projekten, aber eben auch in der Kultur. So sozusagen die, ich bleibe dabei schon, sich die Frage, wie schauen wir auf Eigentum oder auf geistiges Eigentum, schon nochmal ein bisschen versuchen zu verschieben, ein vorherrschendes Bild von dem, was geistiges Eigentum ist, nämlich, oder zumindest staatlich finanziertes geistiges Eigentum dann ist, nämlich, dass es eine Art Gemeingut sein sollte, diese sogenannten Commons, auf die dann eben alle zugreifen und mit denen alle arbeiten und an denen alle teilhaben können.
Ich meine, das ist jetzt auch etwas, was vielleicht mit den, wenn wir in die Anfänge noch reingekommen wären von freier Software, dann hätte man das auch etwas nochmal vertiefen können. Das ist mit dem, diesem Begriff geistiges Eigentum, da kann man auch, den sollte man sehr stark hinterfragen. Da hat auch Richard Stallman hat einen Artikel dazu geschrieben, vielleicht kannst du den auch noch verlinken, zu dem Konzept geistiges Eigentum und was das Problem dabei ist und dass uns das eigentlich auch, dass dieses Wort schon allein uns das schwieriger macht, über die Themen richtig nachzudenken.
Warum?
Weil es sehr viele unterschiedliche Dinge zusammenmixt, die anders funktionieren. Es geht auch schon mal von vornherein davon aus, dass es so etwas gibt. Also, dass man auf geistige Ideen, geistige Gedanken etwas wie Eigentum haben kann. Und das sind Dinge, die wir in unserer Gesellschaft, denke ich, schon auch hinterfragen sollten.
Also wenn man so mal ein bisschen versucht, aus sich rauszutreten und drüber nachdenkt, ist es schon ein sehr verrückter Gedanke, dass man sich Gedanken lizenzieren kann. Oder, ja. Mhm. Aber du hast absolut recht. Ne? Also gerade im öffentlichen Bereich gibt es viele Stellen, wo man sich fragt, so wie kann es eigentlich sein, dass hier so unglaublich viele Steuergelder verbrannt werden? Ne? Also man nimmt mal den ganzen Bildungsbereich. Ne? Man braucht sich nur mal mit einem Lehrer zu unterhalten, was das eigentlich bedeutet, wenn er einfach mal so ein paar Seiten kopieren will und so in der Klasse verteilen will. Selbst bei, Buchverlagen, mit denen man eigentlich irgendwie eine geschäftliche Beziehung hat als Schule. Ne? Und ich finde persönlich schon jetzt, dass es gut wäre, in die Richtung zu gehen, dass man sagt, so, naja, wenn etwas mit Steuergeld bezahlt sind, dann sollten möglichst viele Leute doch davon profitieren. Und das bedeutet auch, dass wenn ich Lehrmaterial beispielsweise bereitstelle, natürlich muss das unter freier Lizenz sein, so dass möglichst viele Lehrer das kopieren. Ja, wofür wurde denn sonst das Geld ausgegeben? Und ich finde, da ist noch ganz viel Unwissenheit da einfach. Also ich glaube, ganz viele Leute, wenn man mal mit ihnen spricht, so, dann denken sie so, ach ja, stimmt, hätte ich ja so frei lizenzieren können. Aber die denken oft gar nicht dran. Und ich meine, also deshalb ist es auch so wichtig, dass so dieser Bildungsaspekt auch Teil der Kampagne ist, dass man eben auch aufklärt, was sind überhaupt freie Lizenzen? Ja, wozu ist das gut? Um die Leute mal zum Nachdenken zu bringen. So, und vielleicht denken sie ja auch über den Bereich Software hinaus in andere Bereiche. Ich denke, davon würden wir als Gesellschaft extrem profitieren.
Ich mach's nochmal, bring nochmal einen Philosophen rein. Wir hatten auf dem ersten T-Shirt, was die FSFE jemals hatte, seit 2001, war so ein lateinischer Spruch drauf. Der war von Augustinus Augustin. Und der ist so grob übersetzt, jetzt nicht festnageln, aber jede Sache, die nicht an Wert verliert, wenn man sie teilt, besitzt man nicht richtig, wenn man sie nicht teilt.
Mhm. Oh, das ist so schön.
Ja, das ist sehr schön.
Das kann man sich natürlich noch in vielen anderen Bereichen wie Software jetzt genauso vorstellen und sich fragen, warum behalten das Leute für sich? Warum können wir das nicht teilen? Profitieren wir nicht alle viel mehr davon, wenn wir das teilen, wenn wir uns austauschen, wenn wir aufeinander aufbauen?
Ja. Gibt es die T-Shirts noch?
Da gibt es wahrscheinlich so ein paar historische, die man noch sich wo
Sammlerwert.
Okay, vielleicht können wir mal gucken, ob wir zur 15-Jahre-Netzpolitik.org Konferenz 1 auftreiben und irgendwie verlosen können. Das ist jetzt nämlich, klingt nach einem tollen T-Shirt. Dann lasst uns zum Abschluss nochmal kurz darüber sprechen, was wir selber machen können. Wir haben jetzt über die große Kampagne gesprochen, aber ich finde es ja auch immer wichtig, ich finde es eigentlich sehr gut und sehr wichtig, dass jetzt hier beim Thema Free Software der Weg über die öffentliche Verwaltung gegangen wird. Ich habe nochmal eben gerade nachgeguckt, ich glaube 27%, sagt ihr, der insgesamten Ausgaben oder des Umsatzes von Softwareunternehmen werden durch staatliche Aufträge ausgegeben, also sehr wichtig, und natürlich gibt es trotzdem aber den Konsumentinnenmarkt sozusagen. Also mal zwei Fragen zum Abschluss zu der Frage, was kann man selber eigentlich machen? Also wenn ich jetzt als Einzelperson langjähriger Windows-Nutzer total formatiert auf Windows-Nutzung bin, was empfehlt ihr für Einstiege sozusagen? Ich weiß, beim Desktop ist es leichter zum Beispiel als das Smartphone irgendwie auf eine Software umzustellen, war jedenfalls meine persönliche Erfahrung, aber was empfehlt ihr Leuten, die jetzt nach diesem Podcast gehört haben und gesagt haben, okay, ich möchte mal anfangen bei mir selber, bevor ich auf die politische Ebene gehe.
Ich glaube, die meisten Leute haben schon längst angefangen und die wissen das noch gar nicht. Ne? Also wenn man mal so irgendwie sagt, so freie Software, und dann denkt man, irgendwas mit Kommunismus und Aktivismus und so, ne, habe ich nichts mit zu tun. Und dann guckt man mal auf deinen Rechner und so, so ein VLC, Media Player, freie Software, so, ne, Thunderbird, freie Software, Firefox, freie Software. Und dann guckt man mal so ein bisschen weiter und stellt eigentlich bei fast jedem fest, so, dass er halt Systeme nutzt. Ne? Und ich finde, da kann man halt durchaus mal halt sich angucken, was ist das für ein Projekt. Manche sind kommerziell, manche sind aber tatsächlich auch Community getrieben. Und ich finde es halt gut zu sagen, wenn man beispielsweise irgendwie, wie ich, langjähriger Nutzer von Thunderbird ist, sozusagen, okay, dann gebe ich der Mozilla Foundation einfach mal irgendwie so eine kleine Spende. So, ich finde, das ist so eine kleine Sache, die jeder machen kann. Oder aber zu sagen, wenn mir die politischen Themen wichtig sind, ne, und dass das vorangetrieben wird, dann unterstütze ich eben eine Organisation, ne, beispielsweise die Free Software Foundation Europe. Und ganz davon abgesehen freue ich mich natürlich bei jedem weiteren Unterzeichner unserer Online-Petition.
Von Public Money, Public Code.
Ja, noch kann man bei den unter 30.000 Unterschriften dabei sein, ja. Und genau, also auf publiccode.eu könnt ihr mitzeichnen. Und die Idee ist auch, dass wir natürlich darüber informieren, wenn es irgendwo beispielsweise ein Gesetz auf der Kippe steht, dass wir die Leute informieren und dann schauen, was man da tun kann. Ne? Und dann geht es eben auch darum, mit den Abgeordneten beispielsweise anzurufen oder eine E-Mail zu schreiben, so entweder zu sagen, so hey, danke, dass du dieses Gesetz verabschiedet hast, ne? Kann man beispielsweise nach Schleswig-Holstein mal schicken, so eine E-Mail. Oder aber zu sagen, so hey, nächste Woche, das wäre mir wichtig, dass du so und so abstimmst, weil das sind die Gründe.
Hast du schon super die Überleitung zu den Fragen, was kann man, wie kann ich mich politisch engagieren oder was kann ich politisch machen, geschafft. Gibt es sowas wie, also weiß ich nicht, es gibt im Open-Knowledge-Bereich die Open-Knowledge-Labs, es gibt die ERFA-Kreise des CCCs. Gibt es Free-Software-Gruppen, denen man sich anschließen kann? Oder ist der niedrigschwellige Kontakt jetzt tatsächlich über diese Kampagne beispielsweise? Was würdest du sagen, Matthias?
Na, es gibt, es kommt drauf an, für was man sich so interessiert. Ne? Also die FSFE, wir haben auch Lokalgruppen in Europa, auch in mehreren deutschen Städten, kann man sich bei uns auf der Webseite angucken. Das ist ein guter Einstieg, kann man hingehen, mit den Leuten über so Themen reden, über die wir jetzt heute gesprochen haben, über die wir vielleicht in zukünftigen Folgen mal miteinander sprechen. Das ist eine gute Anlaufstelle. Daneben gibt es halt auch Gruppen, die sich eher auf so technische Aspekte fokussieren, also so freie Software-Benutzergruppen, Linux-User-Groups, wie auch immer die sich dann genau nennen. Da kann man auch hingehen, um mit denen mal drüber zu sprechen halt und sich Hilfestellung zu holen, wenn man mehr freie Software nutzen will. Also das wie die Beispiele, die Kata genannt hat auf dem Desktop oder eben auch, viele nutzen ja auch Android auf im Gerät, da gibt es dann den F-Droid Store, da kann man, ohne dass man einen Google-Account oder seine Daten an andere Unternehmen geben muss, kann man sich Software installieren. Die Software ist freie Software mit diesen vier Freiheiten, verwenden, verstehen, verbreiten und verbessern. Kann man sich von dort Softwareprogramme installieren auf seinem Rechner, auf seinem Mobiltelefon und ja, wenn einem das dann gefällt oder dann kann man den Leuten dort auch Geld wieder geben, die einem Software zur Verfügung stellen, die einen nicht einschränkt, die einen nicht ausspioniert, die einen nicht in den eigenen Möglichkeiten, wie man partizipiert in der digitalen Gesellschaft, beeinflusst. Da kann man dort mit die Leute mit unterstützen. Ne? Und also das sind so die ganz, ganz gute Möglichkeiten, diese Gruppen, um dort aktiv zu werden. So, ja, das Technische.
Also irgendwann ist es dann so, dass man dann vielleicht sagt so, ja, vielleicht will ich ja auch halt auch mal ein anderes Betriebssystem ausprobieren. Und der nette Nebeneffekt ist, dass man dann direkt Leute hat, die sich dann darum überschlagen, einem zu erklären, was die beste Distribution ist. So.
Okay, zum Abschluss nochmal die klassische Frage, was muss ich politisch tun? Wir gehen jetzt mal davon aus, ihr hättet die Möglichkeiten, politisch zu gestalten. Matthias, du bist nicht nur Präsident der Free Software Foundation Europe, sondern du bist Präsident der EU-Kommission. Katharina, du bist nicht nur Publizistin, Autorin und Aktivistin, sondern du bist Bundeskanzlerin. Was ist euer 3-Punkte-Plan, euer 3-Punkte-Programm, um die Verbreitung freier Software und die Nutzung freier Software in Deutschland und Europa voranzubringen? Was muss ich politisch tun?
Also der erste Punkt wäre, dass es einfacher gemacht werden muss, dass freie Software von der öffentlichen Verwaltung veröffentlicht wird. Also dass es dort klare Vorgaben gibt, auch von Seiten der EU. Wie kann ich freie Software veröffentlichen? Und dass es klar ist, dass das gewollt ist, das ist schon mit da, aber dass auch klar gemacht wird, dass wenn es da zu Problemen kommen würde, dass da eine Hilfestellung von der öffentlichen Verwaltung, also von der Kommission auch dann zur Verfügung steht. Weiterhin mit gutem Beispiel vorangehen, dass die Kommission selbst alle Software, die sie neu entwickelt, unter einer freien Softwarelizenz veröffentlicht und dadurch anderen zeigt, dass es möglich ist.
Und Punkt 3?
Punkt 3 ist dann ein Aspekt, der geht dann nochmal weiter, weil das ist dann nicht nur rein das Nutzen von freier Software in der öffentlichen Verwaltung, sondern ein weiterer Aspekt. Mehr Wissen darüber, wie Software die Demokratie sonst mit beeinflusst. Den Aspekt, den ich vorher erklärt hatte, mit der digitale Gewaltenteilung ist essentiell, um unsere Demokratie weiterhin zu sichern. Und wie schaffen wir, also dort eine Awareness-Kampagne innerhalb von den politischen Organisationen zu bringen, dass man das immer mitdenken muss, wie können wir das ermöglichen, dass dort auch die Macht verteilt ist.
Finde ich gut. Sonst fordern Politikerinnen und Politiker immer Medienkompetenz und Digitalkompetenzprogramme für Bürgerinnen und Bürger. Du würdest das erstmal für den politischen Kontext voranbringen. Sehr gut. Frau Bundeskanzlerin Nockun,
Ja, nachdem mein guter Freund Matthias Kirschner EU-Präsident geworden ist und schon die ersten Dinge angestoßen hat, werde ich natürlich in Deutschland mit gutem Beispiel vorangehen und erstmal ein paar Milliarden, so am besten einen zweistelligen Milliardenbetrag, in einen Software Freedom Fund packen. So, ne? Die werde ich nicht sofort ausgeben, sondern langfristig. Und wichtig wäre mir, weil vielleicht auf EU-Ebene gab es da anscheinend keine Mehrheit für, vielleicht auch im Bereich der freien Hardware mal zu investieren, weil ich denke, dass das für Europa ein extrem guter strategischer Schritt wäre, sich auch aus Abhängigkeiten zu anderen Ländern wie beispielsweise China oder den USA zu bewegen, zu sagen, so, naja, okay, dann machen wir halt unsere eigene Hardware so. Es wird nebenbei natürlich auch ein Exportschlager, ist auch natürlich ein verstecktes Konjunkturpaket, ich bin ja schließlich Kanzlerin. Ne? Und ja, also das fände ich tatsächlich eine gute Sache. Das wäre viel besser als halt den 10. Digitalrat mit irgendwelchen Amazon-Managern zu machen. Ja, dann würde ich auf jeden Fall erstmal auch so in der, da ich ja gleichzeitig auch CDU-Unionsvorsitzende bin ich ja auch, ne? Also wenn ich Kanzlerin bin, dann bin ich das ja wahrscheinlich, ne? Oder vielleicht einer anderen Partei. Auf jeden Fall meine Mehrheitsbeschafferpartei hier ist ja auch in den Ländern vertreten. Bildung ist ja Ländersache. Da würde ich natürlich auch darauf hinwirken, dass so Medienkompetenz ein Schulfach wird, vielleicht sogar Programmieren als Pflichtfach fände ich nicht schlecht. Und dass man da eben auch diesen Aspekt der Softwarefreiheit, was bedeuten Lizenzen und so weiter, natürlich auch lehrt. Und das werden wir in der Praxis dann durchexerzieren, weil im großen Digitalpaket für Schulen ist natürlich die Vorgabe, da kommt nur freie Software rein. So, ist ja klar. So,
das okay, auch die sozusagen Förderpolitik oder Förderschnittstellen an der Stelle auch mitzunehmen.
Und dass meine Ministerien natürlich alle Ausschreibungen verändert, es ist ja nach den Vorgaben aus der EU klar.
Ja. Wir dürfen gespannt sein auf die weitere politische Karriere. Wir drücken die Daumen, das wäre ja was. Ich bedanke mich bei euch beiden für einen sehr lehrreichen Podcast und ein sehr interessantes Gespräch. Vielen Dank dafür. Liebe Hörerinnen und Hörer, netzpolitik.org ist spendenfinanziert. Wir freuen uns wie immer an dieser Stelle, wenn ihr uns unterstützt, indem ihr uns finanziert, indem ihr unsere Sachen hört und teilt. Und in Sachen Podcast freuen wir uns natürlich besonders, wenn ihr uns auch gute Bewertungen bei den Podcast-Bewertungsdienst eures Vertrauens hinterlässt, damit die Empfehlungsalgorithmen unseren kleinen netzpolitischen Podcast auch weiter nach oben bringen. Wir hören uns bald wieder. Ich sage nochmal vielen Dank, Matthias Kirschner und Katharina Nokun. Schönen Tag euch noch. Bis bald.
Bis bald. Danke. Tschüss.
Dankeschön. Tschüss.